Das ist die Konstellation, für die die Kollegin Weibel vor kurzem gesagt hat, sie versteht sich nicht wirklich als Popsängerin und hätte darum gerne einen Ständer für das Mikrofon, aber den gibt es nicht. Es scheint so zu funktionieren. Es geht eine genaue Beobachtung, nur ist es eine doppelte Funktionalität. Wir haben hier eine manifeste und eine untergründige Funktionalität. Die untergründige Funktionalität ist, dass es an dieser Stelle übers Funkmikrofon an den Computer geht und aufgenommen wird. Die manifeste, die, Sie haben völlig recht, die Violetta Weibel eigentlich haben wollte, weil sie wollte eine Mikrofonakustik für den ganzen Saal. Die funktioniert nicht, aber ich glaube, wir verstehen uns an dieser Stelle. Also ich entschuldige mich für die kurze Verspätung. Die Ankündigung, die ich gemacht habe, was ich Ihnen versprochen habe im Zusammenhang mit dem Wissensbegriff, ist, dass ich einen durchaus weit ausholenden Spaziergang mache durch verschiedene Dimensionen. Wir waren jetzt das letzte Mal bei der Wissensbilanz und wir werden heute ein wenig erstens nochmal von dieser Wissensbilanz etwas sagen, aber zweitens, weil ich doch nicht nur Spaziergänger, sondern auch Philosoph bin, habe ich mir gedacht, ich halte es also auf die Dauer nicht aus, Ihnen nur von der Ferne alle diese Schemen vorzustellen. Ich werde etwas einschalten, was ich eigentlich erst ein bisschen später geplant habe, nämlich eine genauere Präsentation von maßgeblichen gegenwärtigen Positionen zum erkenntnistheoretischen Grundproblem. Also die Frage, was ist Wissen im weitesten Sinn? Wie beschäftigt sich die Philosophie mit Wissen? Es liegt mir doch am Herzen, Ihnen das relativ früh hier vor Augen zu führen. Ich muss allerdings sagen, und das ist eine Beobachtung, die mit dem Format der Vorlesung zusammenhängt, dass ich da nicht inhaltlich lang eingehen werde. Also es wird auch das, was ich Ihnen von der Philosophie zeige und was die neuesten Diskussionszusammenhänge betrifft, ein bisschen etwas Externes bleiben, also eine Außenansicht. Ich werde mich nicht hineinbegeben und selber mit den Begriffen werken, sondern Ihnen eher wie bei einer, also ich werde nicht das Fahrrad besteigen und mit ihm fahren, sondern ich werde Ihnen nur zeigen, wie das Fahrrad aussieht und wie es in etwa funktioniert. Das wird unter dem Titel Ein Blick auf die Fachwelt dann stattfinden. Was ich heute nochmal zum Anlass nehme, zurückzugreifen, ist diese Wissensbilanz und der Cusanus Club. Das ist mittlerweile im ORF erschienen und Raimund Hofbauer hat dazu auch einen Diskussionsbeitrag verfasst. Ja, hier ist es schon. Es ging ja schneller, als ich gedacht habe. Ich mache Sie darauf aufmerksam, auch darum, weil in der Konzeption der Vorlesung Diskussionen, Auseinandersetzungen mit dem Inhalt, die übers Wiki geführt werden, eine Rolle spielen und ich kann von diesen Bemerkungen ausgehend sehr bruchlos weiter explizieren, worum es mir geht in diesem Zusammenhang und in der Thematisierung von Wissensbilanz. Der Hinweis, den Raimund Hofbauer gibt, ist einer der Hinweise ist, dass solange es Telekom-Monopol gegeben hat, solange es Fernsehmonopol gegeben hat, alle diese schönen Dinge der Vergangenheit, schönen oder weniger schönen Dinge der Vergangenheit, solange ist die Regulierung der entsprechenden Organisationsformen nicht über den Markt erfolgt, sondern über bestimmte zentrale Planungsinstanzen, die natürlich beeinflusst waren vom Markt, international schon mal, aber die bestimmten Typus von Problemen nicht gestellt haben, nämlich die Formulierung ist die, man hat vor der Deregulierung einen kompakten Ort gehabt, an dem man sich gute oder weniger gute Gedanken gemacht hat, wie das sein soll. Und das war ein politischer Ort. Ich erinnere daran, beziehungsweise weise darauf hin, dass in dem einen Fall Studienpläne, was mich im Moment in meiner hochschulpolitischen Tätigkeit sehr beschäftigt, in diesem Fall Studienpläne war es bis vor 4 Jahren so, dass das Ministerium der Ort war, der verantwortlich war für die Erlassung von Curricula. Das heißt, alles, was sie studiert haben, die letzten 50 Jahre, mehr als die 50 Jahre, ist genehmigt worden von einem Bundesgesetz im Parlament und ist gelaufen über das Ministerium. Also als ich das begonnen habe, war es mir nicht so klar. Jetzt 3 oder 4 Jahre, nachdem das aufgehört hat, beginnt es schon als eine Sonderbarkeit der ersten Ordnung dazu stehen, dass das österreichische Parlament zum Beispiel die zusätzliche Anforderung von 4 Leistungsstunden in Langlauf beschließen muss, im Rahmen der Sportwissenschaft. Ja. Das sind die Verhältnisse gewesen und im Zusammenhang mit der Gebührengestaltung von Telekom oder solchen Sachen wird es zu ähnlichen Überlegungen gekommen sein. Und die Deregulierung ist nun, also wenn ich dieses Beispiel mit der Studiengestaltung nehmen kann, diese Deregulierung ist durchaus in einer gewissen Weise sehr plausibel und an der Zeit, verlangt aber, das ist der Hinweis von Raimund Hofbauer, eine neue Regulierung auf einer höheren Ebene, nämlich eine Marktregulierung statt einer monopolistischen, dirigistischen Einstellung. Und die Frage ist nun insbesondere, wie wird, wenn es sich bei den betroffenen Institutionen nicht um die Bundesforste oder um Buntigammer handelt, sondern um die Universitäten, die nicht mit Bier handeln, sondern, und das ist jetzt der Punkt, mit Wissen, die seit langer Zeit, seit ihrer Gründung als das, ich habe das unter Anführungszeichen gestellt, Handelsgut, als das, was sie wichtig macht, das, wozu sie da sind, als ihre Raison d'être, die Produktion von Wissen haben, wie wird das eingeschätzt in den neuen Verhältnissen, in denen sie in einen Wettbewerb eintreten sollen, wobei das Eintreten in den Wettbewerb die schönere, noblere Terminologie von Hochschulautonomie hat, das, was noch den besonderen Vorteil hat, dass das anknüpft an die früheren Konzeptionen einer Universität als die Orte unabhängigen Wissens. Also die Hochschulautonomie, die damit zusammenhängt, dass die Lehre frei ist, dass aus der rationalistischen, aufklärerischen Perspektive der vergangenen Jahrhunderte sich herausgearbeitet hat, dass Universitäten nicht einer Kommandostruktur von externen Bedürfnissen unterliegen, sondern dass es für die Wissenschaft selber auszeichnend ist, dass sie sich selber organisiert, statt dass es Auftragsforschung ist. Wie wird diese geschichtlich durchaus angelegte Selbstverständnis, wie wird das übergeführt in einen Bereich, in dem nun darin liegt, das Spannende, Aufregende und warum man, glaube ich, auch eine solche Vorlesung, wie ich sie hier mache, über diese Themen halten muss, in der das immer schon im Hintergrund stehende Autoritätsprinzip eines Ministeriums, das natürlich Geld hergeben musste. Also früher war das der König, der vielleicht direkt eingreifen konnte, aber das Ministerium konnte nach wie vor natürlich eingreifen, in mannigfaltiger Art und Weise. Es war nur eine partielle Autonomie der Universitäten, in der diese Form von Ministerium, die in überdies zu einem erheblichen Teil noch auch erhalten bleibt, über diverse Einflussphänomene, wie zum Beispiel der Tatsache, dass im Universitätsrat der Universität Wien Mitglieder von schlagenden Verbindungen sitzen, die vom Ministerium dorthin delegiert worden sind. Also es ist nicht so, dass hier der Einfluss gänzlich wegfällt. Aber die Leitungsfunktion, die Entwicklungsfunktion dessen, was an der Universität geht, wird jetzt durchaus relativiert, wird sozusagen zusätzlich relativiert, wird auf die Universitäten, es wird auf die Universitäten eine neue Deutung von Autonomie angewendet, und diese Autonomie ist aber eine Autonomie als Agenten im Marktbewerb. Was ist das für ein Markt? Das ist der Bildungsmarkt. Das ist der Markt zunächst mal der übrigen Universitäten. Sie haben gehört, wie das in Deutschland in den letzten 14 Tagen entschieden worden ist, mit 3 Elite-Universitäten, die ausgezeichnet wird. Man versucht also in dieses ein bisschen gesichtslose allerlei von Wissensangeboten, die alle den Namen Universität tragen, ein Ranking reinzunehmen, ein Ranking reinzubringen. Das lasse ich jetzt mal, ich weise nur darauf hin, das ist der Typus von Wettbewerb, in den man jetzt hier hineingerät. Und angesichts dieser Umstände habe ich Ihnen das letzte Mal schon angekündigt, dass es dabei weitergeht, habe ich vor einem Jahr war das, als ich das schon abgezeichnet habe, zusammen mit Frau Nemeth und Peter Kampitz vom Institut eine Radiosendung, ein Interview gemacht mit Max Kothbauer, der Vorsitzende des Universitätsrats ist. Nur falls Sie nicht ganz up-to-date sind, was der Universitätsrat ist und wie er zustande kommt, das ist jetzt ein Gremium, das in Analogie zu Aufsichtsräten für die Universitäten eingeführt worden ist, im Universitätsgesetz 2002, und das sich zusammensetzt zu 4 Stück aus Nominierten aus dem Senat der Universität. Der Senat wiederum wird gewählt von sämtlichen wissenschaftlichen Bediensteten. Also 4 kommen, werden nominiert, müssen aber extern von der Universität sein. 4 Externe aus der Senatsecke und 4 werden von der Regierung dort hinein geschickt. Und das leidige Problem zu klären, ist das jetzt eine Verletzung der Hochschulautonomie, wenn 4 Leute von der Regierung, die extern von der Uni sein müssen, im Unirat bestimmen, zum Beispiel über den Rektor. Das steht übrigens gerade an, also ab April, glaube ich, nächsten Jahres, also Anfang nächsten Jahres, endet die fünfjährige Amtszeit des Rektors, und der Universitätsrat bestellt einen neuen Rektor. Also solche wichtigen Sachen sind dort zu verhandeln. Und die knifflige Frage, wenn das jetzt von 4 Leuten vom Ministerium delegiert dort mitbestimmt wird, ist das nicht eine Verletzung der Hochschulautonomie in diesem alten Sinn? Ja?
Welches Stimmgewicht hat dabei tatsächlich die Politik bei der Bestellung des Rektors?
Das ist genau jetzt der Punkt. Wenn man annehmen würde, dass die 4 aus der Regierung, von der Regierung nominierten Personen alle Regierungslinie vertreten, was überraschenderweise an unserer Universität eigentlich nicht der Fall ist. Wenn man das annehmen würde, dann hätten sie 4 Stimmen. Der knifflige Punkt ist der, das wäre dann 4-4. Und das ist ein Patt, das man sich nicht haben will. Das heißt, der Universitätsrat hat 9 Personen. Und das wird so gelöst, dass die 8 Personen, die sozusagen nominiert werden, eine 9. Person im Konsens bestellen. Also der Mix der 2x4 Personen bestellt den 9. Und das ist also in dem Fall der Vorsitzende. Wobei man also bei uns sagen wird, wenn Sie sich dieses Interview ansehen, werden Sie deutliche Diskrepanzen der Linie des Vorsitzenden des Universitäts Wien, Universitätsrates mit der Regierungslinie finden. Es kann natürlich umgekehrt sein, dass vom Senat Delegierte dann wiederum Regierungslinie vertreten. Also es ist gemischt. Es ist, man kann nicht sagen, dass da irgendjemand eine Bank hat und das auf jeden Fall definieren kann. Aber es ist auf diesem Gremium einfach ein massiver, fast 50-prozentiger Einfluss der Nominierungen durch die Regierung. Okay, diese Betrachtungsweise, die ich Ihnen bisher jetzt vorgestellt habe, habe ich eben auch in dem Gespräch vorgelegt. Und diese Skript der Radiosendung bzw. die Radiosendung selber können Sie sich besser selber anhören oder durchlesen. Das will ich Ihnen nicht hier der Reihe nach vortragen. Womit ich aber doch beginnen will, wo ich Ihnen also doch was vor Augen führen möchte, weil ich das in der Radiosendung auch nicht in der Weise voll gelesen habe, ist dieser kleine Ausschnitt aus einem Buch über die österreichische Hochschulreform von einem Typen, der heißt Wolfgang Weber. Das Zitat, also der ist Betriebswirtschaftler. Das Zitat habe ich Ihnen noch nicht genau gegeben, das werde ich Ihnen noch nachtragen, wo das überhaupt ist. Und das dient dazu, doch auch eine Außenperspektive, eine sinnvolle, denke ich mir auch, Außenperspektive auf das zu gewinnen, was die Universitäten als wissensgenerierende Institutionen denn sind, wofür sie bezahlt werden letztlich. Also wir sind bei der Frage, wie kommt es zu diesen Wissensbilanzen noch immer? Und da wird also in Erinnerung gerufen, erwartet wird vom Hochschulsystem die Versorgung der Gesellschaft mit einer hohen Zahl von Hochqualifizierten und eine Forschung, die insbesondere als wirtschaftlicher Impulsgeber wirkt. Andere mit dem traditionellen Universitätsverständnis verbundenen Ziele traten demgegenüber stärker in den Hintergrund. Es dominiert also die Suche nach der Wahrheit, die Repräsentation der Tradition des Volkes. Also ich mache darauf aufmerksam, ich glaube, das habe ich hier noch nicht erzählt, aber es ist ein schöner Beitrag zur Frage von Wissen und Wissensarchitektur vor allem, also von quantifiziertem Wissen. Wenn Sie sich die Architektur des Hauptgebäudes der Universität Wien ansehen, dann gibt es, das ist relativ banal und wird sich überall finden, in der die Belle Etage, wundergroße Prunksäle, wo das Rektorat, der Senatssitzungssaal, der Festsaal, der kleine Festsaal drinnen sind, an der Front, also so wie im ersten Stock in Währing oder Döbling. Das ist noch nicht so auffällig, es ist was anderes auffällig. Es gibt, wenn Sie sich anschauen, vier Ecken der Universität, und an diesen vier Ecken sind viermal Prunkgebäude, Prunkräume. Prunkräume, die von der Größe her alles das übertreffen, was sonst an der Uni stattfindet. Und die beiden Prunkräume auf der Reichsratstraße, auf der Reichsratstraßenecke, das ist eben interessant zu wissen. Haben Sie Ahnung, wem die gehören und wem die noch immer gehören, die beiden Prunkräume auf der Währingerstraße, auf der Reichsratstraße? Das eine gehört dem Institut für österreichische Geschichtsforschung und das andere gehört der Universitätsbibliothek.
Gut, aber die sind einfach dort.
Die sind
nicht nur in den Prunkraum. Ne?
Aber das ist natürlich auch gewollt. Das Institut für österreichische Geschichtsforschung ist seit 100 Jahren der Hort der Pflege des Selbstbewusstseins der österreichischen Nation. Das ist auch an dieser Stelle so gedacht worden. Die haben den Auftrag, diese ganzen Quellen, Osterrichi und was sie sonst noch kennen, aus der glorreichen Vergangenheit sozusagen zu dechiffrieren. Das ist eine Institution, die mit dem österreichischen Staat und seiner Geschichte auf das engste zusammenfällt und die Universitätsbibliothek ebenfalls als etwas, was also die größte wissenschaftliche Bibliothek Österreichs etc. Betrifft. Also das habe ich jetzt nur gesagt wegen der eher traditionellen die Zielvorstellungen. Also worum es geht, Erhöhung der Zahl der Studierenden, hohe Absolventenzahlen, umsetzungsnahe Forschung, die zum Beispiel in der Höhe des Drittmittelvolumens gemessen wird. Ich kann vielleicht mit dem Drittmittelvolumen etwas in Klammer sagen. Wir haben das letzte Mal bei der Besprechung von Wissensbilanz die Rolle der Indikatoren angesprochen, also das Wissen davon, dass also das Zugeständnis, dass Wissen nicht direkt gemessen werden kann, sondern nur an Indikatoren, was ja nichts Problematischeres ist, als dass, wenn Sie Fieber haben, Sie ein Fieberthermometer verwenden. Das Fieberthermometer und die Stellung der entsprechenden Säule oder aber der Digitalanzeige ist ein Indikator dafür, wie Ihre Körpertemperatur ist, abgesehen davon, wie Sie sich allenfalls fühlen. Und Drittmittel sind ein Indikator für diese Form von jetzt erwünschten Wissen, weil es dokumentiert die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für die sinnvollen und nützlichen Produkte dieser Institution. Also die Cusanus-Gesellschaft, wenn ich das nochmal verwenden darf, wenn sie viele Drittmittel einwirbt, dann heißt das, sie ist in aller Munde, sie ist mit drinnen, where the action is. Man bemerkt sie nicht nur im kleinen Kreis. Die Qualität des Hochschuloutputs und die Effizienz der Leistungserstellung sollen möglichst hoch sein. Dann kommt die Frage nach der Gestaltung des Hochschulsystems und die entsprechenden Elemente, die hier drin sind. Da kommt das New Public Management als, hier haben Sie das als eine neue Forderung. Das ist eine Reorganisation der Prinzipien dessen, wie die öffentliche Hand die unter ihrer Verantwortung stehenden Betriebe, Institutionen, Museen, Universitäten, Infrastruktur im Verkehrswesen und so weiter, wie sie das zu behandeln hat. Dieses New Public Management hängt zusammen genau mit den Problemen der Deregulierung, wie Sie sich denken können. Ich will das nicht an dieser Stelle weiter ausführen und mein Gesprächsbeitrag war der, das hier zu zitieren, und das ist nun ein direkter Anknüpfungspunkt an das, was Raimund Hofbauer geschrieben hat, weil man jetzt natürlich vor dieser Frage genau steht. Wenn es eine solche Neuorganisation geht, folgt man dem Verständnis von Strategien als rational geplante Maßnahmenbündel, ergibt sich, dass Strategien vom Top-Management der Organisation bzw. nachgelagerten Instanzen bewusst gestaltet und somit geplant werden. Ein solcher Ansatz muss unterstellen, dass die Schlussfolgerungen aus einer strategischen Analyse grundsätzlich implementierbar sind. Und das heißt, wenn die Universität so ein Bereich ist, in dem man jetzt strategisch unter kompetitiven Bedingungen sich weiterentwickeln muss, dann muss auch die Betriebsstruktur eine entsprechende sein, die es gestattet, einerseits einen Blick auf die vorhandenen Assets, Grundgegebenheiten zu haben und mit denen auch umzugehen, also selbstverantwortlich im Budget etwas weiterzumachen. Die große Frage, auf die das zusteuert, was ich Ihnen jetzt alles dargestellt habe, ist aus philosophischer Tradition her natürlich jetzt die zu sagen, ist das mit Wissen verträglich? Wie steht das zu dem, was wir hier produzieren? Also man könnte Man könnte ja auf der einen Seite sagen, weil ich schon mal Puntigammer genannt habe, für alle Bierbrauereien oder andere Institutionen gibt es einen klassischen und einfachen Unterscheidungsfall zwischen dem, was die produzieren und dem, wie sie es vermarkten und wie es ihnen gelingt, es zu verkaufen. Und gibt es eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die alkoholfreies Bier oder Bier Light oder was immer erzeugt. Die arbeiten unter Kriterien, die es ihnen gestatten, also das Produkt weiterzuentwickeln, was sozusagen Material, das Angebot dieses Unternehmens ist und die Vermittlung und Vermarktung dieses Produktes macht eine andere Abteilung. Und die Frage im Rahmen der Universität ist jetzt natürlich die, was ist das entsprechende Produkt der Universität und wie verhält sich das, was die Universität produziert, zu diesen neuen Herausforderungen. Und der Grund, warum ich jetzt dann in Kürze umschwenken werde auf so einen kleinen Ausschnitt aus der Erkenntnistheorie, ist, weil ich natürlich nicht außer Sicht geraten lassen möchte, dass das, was wir hier wirklich produzieren, ich bin ja kein Unternehmensberater an der Stelle, sondern angestellt bin ich dafür, dass ich etwas produziere, nämlich dass ich Wissen, ganz allgemein gesprochen, etwas von dieser Art von Wissen vermehre, dass ich etwas dazu beitrage und insbesondere, das ist halt eine Eigenschaft, die nicht nur die Philosophie, sondern durchaus auch andere Disziplinen haben, wie wir sehen werden, die Soziologie, die Ökonomie und die Systemtheorie zum Beispiel, Wissen über Wissen produziere. Also wir beschäftigen uns hier mit Wissen. Wenn Sie hier gekommen sind und die Frage gehabt haben, Sie wollen was über Wissen, Sie wollen sozusagen mehr Wissen, Sie wollen genauer wissen, was denn jetzt eigentlich unter Erkennen und Wissen zu verstehen ist, dann sind Sie einerseits von mir entführt worden in einen Bereich, wo ich Ihnen ein Panorama geboten habe. Aber zweitens haben Sie das legitime Recht, und ich werde darauf auch immer wieder zurückzukommen, sich zu fragen, was machen denn jetzt die Philosophinnen und Philosophen, wenn sie über Wissen reden? Darüber hast du noch nichts gesagt. Was sind denn deren typische Probleme? Und dann werden wir vor der Frage stehen, wenn das, was wir zum Beispiel sehen werden, die typischen Probleme der Philosophen sind, naja, wie steht es da mit unserer Public Relation Abteilung? Ist es gut abgestimmt damit? Also wenn ich Ihnen jetzt zum Beispiel in Kürze etwas über die Auffassungen von John McDowell über Subjektivität und Objektivität darstelle, dann kann unter den Perspektiven, die wir hier haben, die Frage leicht entstehen, wen interessiert, was der John McDowell über Subjektivität und Objektivität sagt? Also fragt doch mal jemand, wer will das wissen auf der Reichsratstraße. Sie wollen es vielleicht wissen, geleitet von diversen Motiven in der alten Form, könnte man sagen, weil sie darauf vertrauen, dass an dieser Institution Leute tätig sind, die ihnen einen Einstieg bieten in die gegenwärtige Fachdebatte philosophischer Art in diesem Zusammenhang. Und obwohl Sie vom John McDowell vielleicht noch nie was gehört haben, vertrauen Sie mir, dass das was ist, womit Sie was anfangen können im Rahmen der Fachdebatte. Aber wie deutlich wird durch meine Präsentationsform, obwohl ich diese Fachdebatte natürlich zur Kenntnis nehme und nicht missen möchte, ist diese Fachdebatte nicht das Einzige, worum es heutzutage unter dem Begriff des Wissens geht. Und um hier mit dem Interview kurz weiterzumachen, das Zitat von Herrn Weber, das ich hier bringe, und damit wollte ich also dem Vorsitzenden Kotbauer eine gewisse Leiter bauen, ist dann die, dass er nämlich nach diesem eben genannten Ausschnitt den lapidaren Satz hinschreibt, dies ist allerdings fraglich. Es ist einfach fraglich, ob die strategische Analyse mit rational gezielten Maßnahmenbündeln, die man braucht, um den Marktanteil zu erhöhen, dass das auf die Universitäten zutrifft. In dem Beispiel, in dem Diskussionsbeitrag vorhin von Herrn Hofbauer ist schon darauf hingewiesen worden, dass Wissensbilanzen eine sonderbare Art von Bilanzen sind. Um die kann man sich nicht, also da stehen keine Zahlen, keine Geldwerte am Ende, sondern sowas wie Balanced Scorecards. Also so raffiniert sind die Leute schon, das soll man wirklich nicht verteufeln. Ja, also dieses Stichwort Ökonomisierung und Unterstellung von Universität unter völlig sachfremde Geschichten, um die es hier auch geht, ist selbst ein bisschen eine Angstreaktion von Seiten derjenigen, die dem freilich unterliegen und die also für die es gilt, dass da jetzt Umstände und Kategorien reinbrechen in ihr Leben, die noch nie eine Rolle gespielt haben. Da gibt es schon Überlegungen dazu. Und in jedem Fall aber gibt es sogar von den Betriebswirtschaftlern so eine Aussage wie, es ist durchaus fraglich, dass das Modell funktioniert. Unter anderem deswegen, weil das geht aus einem längeren Zitat, ich habe eine separate Seite, wo ich mehr aus diesem Beitrag zitiere, unter anderem deshalb, weil Kosten, was überhaupt Kosten sind, wo diese Kosten zu platzieren sind und wie Rentabilität von Investitionen im Bildungsbereich zu berechnen wäre, weil das alles nicht nach der Art und also nicht auf die Art und Weise geht, dass man eine Jahresbilanz legt und an die Börse geht. Also die Universität Wien an der Börse würde vermutlich für Irritation sorgen. Die Leute wüssten nicht recht, wonach sie dabei gehen sollen. Ich meine, wonach die Börse geht, das weiß man ja andererseits sowieso nicht, aber lassen wir es. Es ist sozusagen geheimnisvoll genug, ohne dass dort die Universitäten auftreten. Und ich habe Ihnen die Pointe das letzte Mal schon vorweg genommen, dass auf diese meine heroische Einleitung zur Ökonomisierung der Universität Wien, was denn jetzt, und man muss dazu sagen, das ist also kein Geheimnis, dass Max Kothbauer Vorstand der PSK gewesen ist in einem früheren beruflichen Stadium. Das heißt, er ist Ökonom und er kommt an dieser Stelle aus dem Bankenwesen. Und die Antwort von ihm ist doch lesenswert. Ich möchte einmal die Frage stellen, ob der Ansatz, den Sie mit diesem Artikel einbringen, der richtige ist. Denn niemand, jedenfalls in unserem Umkreis an der Universität Wien, hat je auch nur im geringsten die Diskussion mit dem Hinweis auf New Public Management begonnen. Daher würde ich jetzt einmal als Pfeiler einschlagen, das Wort Autonomie. New Public Management hat man zunächst geprägt für Themen wie Straßenbau in Verbindung zwischen der öffentlichen Hand und privatem Kapital. An der Universität ist das ganz anders. An der Universität hat man gesagt, hat der Gesetzgeber gesagt, ihr müsst in einem gewissen Rahmen, der mit der Republik zu diskutieren sein wird, sprich Leistungsvereinbarungen, selbst Entscheidungen treffen. Also das geht dann in dem Interview auch länger noch durch. Sie können sich selber ein Bild darüber machen und wirft die, also von mir jetzt hier nicht weiter verfolgte, aber doch interessante Frage auf, ob die Tatsachen, die er anspricht, dass es nämlich wirklich so ist, dass in der Diskussion an der Universität Wien niemals mit New Public Management operiert worden ist in den letzten 3 Jahren. Das könnte man sich ja auch vorstellen. Es gibt Universitäten, in denen zum Beispiel ganze Studienrichtungen einfach gestrichen worden sind, weil es zu wenig Studierende gibt und also eine Flexibilität Platz greift, die durchaus marktorientiert ist. Das hat an der Universität Wien so einfach mal noch nicht stattgefunden. Ob das eine Insel der Seligen ist oder ob es die Ruhe vor dem Sturm ist oder ob Wien, die Universität Wien anders ist, das will ich alles mal offen lassen. Was ich weiter verfolgen möchte, ist jetzt ein Motiv, das in diesem Zitat schon ein bisschen vorkommt und das dann noch weiter ausgebaut wird, speziell von Max Kothbauer, dass die Qualitätskriterien für das, was die Universitäten produzieren, dass diese Qualitätskriterien nirgendwo anders herkommen als von den Peers, von den Trägern der Entwicklung dieses Wissens. Und dass darum der Hinweis darauf, dass das jetzt alles so fremdbestimmt ist, nicht wirklich greift, weil darauf geantwortet werden kann, in Wirklichkeit hat sich die politische Einflussnahme des Ministeriums in den Day-to-Day-Ablauf reduziert. Es ist sogar viel stärker so, dass nur die Sachen herausgestrichen werden, die nach den Kriterien der eigenen Disziplin die wichtigen Kriterien sind. Stichwort Evaluation, Stichwort die Verfahren zur Qualitätsprüfung in einem internationalen Wissenschaftskontext. Darüber wäre jetzt auch viel zu sagen, was ich auslasse, um darauf hinzugehen. Ja, nein, wenn Sie sich diese strategischen Positionierungen von Wolfgang Weber anschauen, da stehen die Kriterien, die man aus betriebswirtschaftlicher Sicht an die neuen Universitäten herantragen soll, stehen hier genauer aufgelistet. Was mich jetzt für den Rest dieser Stunde beschäftigen wird, ist mal eine etwas genauere Präsentation von einem typischen Beitrag von John McDowell. Dieser Beitrag heißt Selbstbestimmende Subjektivität und externer Zwang, und ich warne Sie, da gibt es jetzt also einen Schrittwechsel. Ich steige mal ein in Themen der klassischen Erkenntnistheorie und entsprechend dem Rahmen, von dem wir bisher gesprochen haben, würde ich das beschreiben, jetzt nicht als, wie es früher sozusagen gewesen wäre, als eine wichtige, gegenwärtige philosophische Initiative, ein neuer und attraktiver philosophischer Ansatz, um die kantische Philosophie, von der wir alle wissen, dass sie maßgeblich in der Erkenntnistheorie ist, in einer gegenwärtigen Sichtweise aufzugreifen und sozusagen neu zu formulieren. Also in einer Erkenntnistheorie-Vorlesung tritt der John McDowell so auf, dass sie zuerst was über Kant und die Folgen hören werden, und dann am Ende vielleicht, oder das kommt natürlich dann darauf an, wird darauf hingewiesen, dass die neuesten Bezugnahmen auf diese erkenntnistheoretischen Probleme bei McDowell sind. Also aus der Logik der Erkenntnistheorie wird das abgeleitet. Ich kann das jetzt hier nicht so tun, sondern was ich tue, um ein Stichwort zu nennen, das eben aus meiner Vorgangsweise in etwa geht, ist, ich zeige Ihnen ein Beispiel von Best Practice. Dass wir geleitet werden, dass wir sozusagen eine Entwicklung haben, in der wir Instruktionen mit Best-Practice-Beispielen verbinden. Das hat genau etwas zu tun mit dem Verlust von unbefragten Fachhierarchien, in denen selbstverständlich ist, wie das aufzubauen ist, wie man Erkenntnistheorie oder Ästhetik oder Ethik aufzubauen hat. Es gibt vielleicht viele verschiedene Arten, aber jede von diesen klassischen Arten, das aufzubauen, ist der Auffassung, so gehört das in dem Bereich. Best Practice ist ein Schritt weg davon. Best Practice ist schon mit dem Blick auf, was tun die verschiedenen Leute und was fällt besonders positiv auf? Und was sind die Indikatoren für Best Practice? Die Indikatoren für Best Practice sind, auf diese Sachen werden wir auch noch kommen, sind natürlich, wird viel zitiert, regt viele Leute dazu an, das Thema neu zu stellen, ist in aller Munde, ist eine attraktive und suggestive Form, mit der in einer gewissen Community vorhandenen Expertise in einem bestimmten Bereich umzugehen. Also es gibt Best Practice in der Umsetzung von E-Learning zum Beispiel. Da ist es etwas, was recht unproblematisch sein kann. Also ich sage das jetzt deswegen, um Ihnen noch den Switch ein bisschen deutlich zu machen. Nachdem es E-Learning erst seit 4 Jahren gibt, gibt es keine große Tradition des E-Learnings. Es gibt nicht die dicken Handbücher, wo sich hunderte Jahre lang, also sprich wirklich hunderte Jahre lang, Leute darüber Gedanken gemacht haben, was ist die Struktur des E-Learnings? Das gibt's nicht, sondern das E-Learning ist plötzlich reingekommen, war plötzlich da. Viele Leute haben es aufgegriffen, dieses und jenes gemacht. Eine gewisse Desorientierung hat stattgefunden. Und wie versucht man sich mit dieser Desorientierung irgendwie zurechtzufinden? Indem man sagt, naja, das ist besonders, das empfehle ich. Dem gebe ich ein Sternchen, wie immer. Nicht? Und ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen unternehmend, ein bisschen frivol, verwende ich jetzt den McDowell als ein Best-Practice-Beispiel für Erkenntnistheorie. Sie werden, also der Hintergrund davon ist, um jetzt mal die Sache aus der traditionellen Perspektive zu sehen, dass das, was McDowell macht, er ist Professor in Pittsburgh, hat sich auseinandergesetzt mit der analytischen Tradition, auf der einen Seite Quine Davidson, auf der anderen Seite kommt er und ist ein Schüler von Wilfred Sellers, der in den 50er, 60er Jahren auch in Pittsburgh in einer Zeit, in der die Übernahme des Wiener Kreises, des sogenannten Positivismus in den USA, dazu geführt hat, dass man mit der Philosophiegeschichte überhaupt nichts anfangen wollte, dass man versucht hat, Philosophie aufzubauen, jenseits philosophiehistorischer Voraussetzungen, zu einer solchen Zeit durchaus in der europäischen Tradition weitergedacht hat, also eine kantianische Perspektive vertreten hat. Das ist also ein weiterer Einfluss auf McDowell. Und der nun, und das ist auch ein gewisser Befreiungsaspekt, den ich kriege, aus der Nomenklatur, wo ich sage, das ist Best Practice, der jetzt in diesem Zitat, das ist ein Buch in STW, also Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, über Hegels Erbe, und das war ein Kongress, denke ich, der nun etwas präsentiert als seine erkenntnistheoretische Praxis, was, wenn man es ein bisschen von außen her sieht, doch sehr, sagen wir mal, einer Bemerkung wert ist, obwohl es, wenn man es von innen sieht, völlig selbstverständlich erscheint und gar nicht besonders auffällt. Nämlich, sozusagen eine erste äußere Bemerkung, die Sie schon an das anschließen können, was ich hier als Untertitel gebracht habe. Die Untertitel sind von mir, die sind nicht McDowell. Bevor ich noch auf die Untertitel eingehe, kann ich noch eine noch äußerliche Bemerkung machen. Also etwas, was Philosophie in diesem Modus kennzeichnet, ist dass diese Art von Texten, also Sie müssen jetzt alle Unterüberschriften wegdenken, dass diese Art von Texten, die gliederungslos über Seiten und Seiten gehen, dass die in der Philosophie und in der Erkenntnistheorie durchaus akzeptabel sind. Sage ich Ihnen, Best Practice, wenn Sie sich hinstellen und 12 Seiten ohne Zwischenüberschrift schreiben, wird Ihnen vermutlich nur wenige Leute werden Ihnen sagen, das können Sie doch nicht machen, das kann man doch nicht lesen. Ja? Also, und diejenigen, das wird schon geben, aber diejenigen, die Ihnen sagen, das kann man doch nicht lesen, werden sofort dem Vorwurf ausgesetzt werden, die wollen das popularisieren. Das ist ja nicht der Punkt. Und ich muss sagen, hier wird es schon greifbar, hier wird schon das Erste sichtbar, was an dieser Stelle ist. Wenn man sich das anschaut, was der John McDowell hier sagt, ist es wirklich vollkommen wurscht, wo die Absätze sind. In einer Weise. In einer Weise ist es vollkommen egal. Worauf es ankommt, ist ein Gedanke, den er an dieser Stelle verfolgt. Das ist ein einigermaßen involvierter Gedanke. Der Gedanke ist derartig involviert, dass es sowieso wurscht ist, wo man den Absatz macht. Stimmt nicht ganz. Ich muss zu seiner Ehrenrettung sagen, er hat in diesem 25-seitigen Artikel hat er 5 Punkte. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens. Also es gibt 6 Absätze, wo am Anfang des Absatzes, nicht einmal als Zwischenüberschrift, sondern am Anfang des Absatzes stehen diese Zahlen. Also es ist in 6 Unterabschnitte gegliedert, die keinen Namen haben die inhaltlich durchaus distinkt sind, muss man dazu sagen. Also es gibt ein, ich habe mich da jetzt ein bisschen zu sozusagen verantwortungslos lustig gemacht. Es gibt eine Minimalstruktur, aber die ist nicht sehr stark. Das Wichtige ist aber das, was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte, dass Sie, wenn Sie denn, wenn Sie da in diesen Text reinsteigen, dass Sie dabei etwas vorfinden, was man beschreiben könnte als eine ausgesprochen viel mehrschichtige, spiegelnde Aufeinanderbezogenheit von mehreren Autoritäten. Also es hat was Talmudisches, wenn Sie so wollen. Und dieser Charakter des Talmudischen kommt nicht aus der analytischen Tradition übrigens. Das übernimmt er. Das ist eine relativ neue Entwicklung, die viel mit ihm, also viel mit John McDowell zu tun hat, und es überrascht mich sehr, dass das derartig erfolgreich ist. Andererseits überrascht es mich nicht, dass es im deutschen Sprachraum bei den klassischen Erkenntnistheoretikerinnen so erfolgreich ist. Dieses Talmudische kann man an der Stelle so sagen, er spricht darüber, wie Sellers über Kant spricht, und dann spricht er darüber, wie Hegel über Kant spricht und wie Sellers besser verstanden werden könnte im Hinblick darauf, dass Hegel das über Kant sagt. Und den Rest der Komplikationen werde ich Ihnen zum Teil vorstellen. Also diese Art von Problemsicht ist das. Sie haben keine, also es geht hier um Wissen, es geht um Basics der Erkenntnistheorie, und die Art und Weise, wie man damit umgeht, ist Perspektiven überlieferter Texte, also Kant, Hegel, Sellers sind die drei wichtigsten an dieser Stelle, auf eine neue kunstvolle Art und Weise miteinander in Beziehung zu setzen. Ich habe das vierte vergessen, was der Punkt, also weil das alleine würde es ja noch nicht ausmachen. Das vierte ist, dass es dem John McDowell gelingt, diese Multiplizität der Perspektiven auf eine Art und Weise miteinander zu verschränken, dass man sozusagen eine aktuelle Betrachtungs- und Redeweise über dieses Problem für heute daraus gewinnt. Also ausgesprochen aufgeladen mit historischen Momenten geht es trotzdem nicht um eine Exegese der historischen Momente, sondern es geht darum, aus dieser Aufgeladenheit, also voll gesaugt, wenn Sie so wollen, da ist der Stephansdom und da ist das Belvedere und da ist Schönbrunn und jetzt wollen Sie trotzdem noch eine neue Stadt damit machen, so von der Art und Weise. Also Sie können Wien verkaufen als die Stadt der großen Tradition und wir machen die Busrundfahrt Stephansdom, Belvedere und Schönbrunn. Das ist Kant, Hegel, Sellers. Und dann haben wir sozusagen gesehen und haben gestaunt, was die sagen. Das ist nicht ausreichend, um zu beschreiben, was der John McDowell macht. Der John McDowell, dem gelingt es, das ist genau die Best Practice, dem gelingt es, aus dieser Stadtreise, diese Stadtreise so zu organisieren, dass sie den Eindruck haben, das ist eine lebenswerte Stadt, da wollen sie auch etwas beitragen dazu. Wem suggeriert er das? Den Leuten, die Kant, Hegel und Sellers gelesen haben, klarerweise. Das ist natürlich die interdisziplinäre Voraussetzung. Ich sage das jetzt deswegen, weil es gibt andere Typen. Ich werde ein anderes Beispiel, also die drei Beispiele, die ich vorbereitet habe, sind drei unterschiedliche Beispiele von Best Practice in dem Zusammenhang. Das nächste Beispiel wird sein, ein Beispiel davon, das gibt es auch, dass man diese Sachen nicht in der Weise rezipiert, assimiliert oder transformiert, sondern dass man sagen wir mal, mehr was Doxographisches hat, mehr etwas Konservatorisches, Konservierendes und einen Wissensbegriff, einen Erkennen, zum Beispiel einen Begriff von Erkennen als solches bei Hegel nimmt und den jetzt schön ausziseliert und sagt, Erkennen als solches bei Hegel ist das und das. Das ist so ähnlich wie eine Broche aus dem 19. Jahrhundert. Diese Broche gehört natürlich gescheit repariert und wenn sie schön repariert ist, können Sie sich da anstecken und dann haben Sie eine schöne Broche aus dem 19. Jahrhundert auf Ihrem Pulli. So ähnlich geht es auch. Das wird der zweite Beitrag sein, den mache ich jetzt mal nicht, sondern ich zeige Ihnen mal das Erste. Und dieses das Erste, um Ihnen ein wenig einen Überblick zu geben, das beginnt mit einem Motiv, das zentral ist für das Buch von John McDowell, mit dem er das alles so das erste Mal angerissen hat. Das heißt Mind and World. Geist und Welt, würde ich mal vermuten, dass es übersetzt ist. Das ist schon 10, 12 Jahre alt oder sowas. Das ist ein Buch, das erstmals diese spezifische Fragestellung in die Debatte geworfen hat. Im Anschluss in diesem Buch allerdings mal hauptsächlich an Davidson und Quine, also an die analytische Tradition. Er entwickelt das weiter eben auch mit Zurückbeziehung jetzt auf Sellers und über Sellers die europäische Erkenntnistheorie-Tradition. Das Problem, das ihn da zentral beschäftigt, ist, wenn Sie es auf eine intuitive Art und Weise schnell haben wollen, das Problem zwischen Idealismus und Realismus. Erkennen ist ein Thema und an der Stelle auch dann verlässliches Erkennen, nämlich Wissen, ist ein Thema, das hin und her gerissen ist zwischen diesen beiden Polen, die also fest verankert sind in unserer Theorietradition, dem Pol des, sagen wir mal, des Realismus, Realismus in dem Sinn, dass man sagt, oder Empirismus, um es noch sozusagen handfester zu sagen, einer Auffassung, der entsprechend wir in unserem Erkennen das Nachziehen, was uns vorgegeben ist durch unsere Erfahrung. Also wir haben Sinneseindrücke, Affektionen, Anschauungen, Empfindungen, wie immer das heißt. Und diese Empfindungen haben ihre Kennzeichnung, haben ihre Qualität. Und diese Empfindungen, die kommen sozusagen als das Rohmaterial, als ein Rohmaterial, das aber als Rohmaterial schon strukturiert ist, kommen die an uns heran und werden über unsere subjektiven Erkenntnisleistungen, Kategorisierungen und so weiterverarbeitet, geordnet, abstrahiert, sodass wir geleitet sind von den entsprechenden Inputs und mit diesen Inputs sinnvoll oder weniger sinnvoll umgehen können. Der logische Positivismus, den ich angesprochen habe im Zusammenhang mit dem mit der Wiener Kreistradition und der Quine-Tradition, ist eine Form, diese beiden Stränge zusammenzunehmen, die Tendenz von Theoretikern wie Carnap oder Neurath, sie haben sich dann in verschiedene Richtungen entwickelt, aber sagen wir mal, von Carnap und Schlick war das Folgende, dass man eine neue Form der Verbindung dieser beiden Stränge anbieten zu können meinte, nämlich dass man gesagt hat, einerseits sind wir naturwissenschaftlich orientiert, wir operieren mit Experimenten, mit dem Fact-Finding, mit Daten. Diese Daten sind der empiristische Input, aber wir haben jetzt eine neue Möglichkeit, mit diesen Daten umzugehen, und das ist die von Frege und Russell entwickelte Logik. Daher kommt der positivistische Strang ist der mit der Datenrezeption, und der logische Strang ist der Principia Mathematica und der weiter darauf aufgebaut entwickelten Logik. Wir können mit Hilfe der Logik beschreiben und organisieren, wie diese Daten zu Erkenntnissen verarbeitet werden. Das geht in die Richtung Wissenschaftstheorie. Wir können beschreiben, wie wir Theorien produzieren, also Hypothesen produzieren, wie wir aus Hypothesen Bestätigungen gewinnen und wie wir bestätigte Hypothesen in Theorien zusammenfassen. Das sind also zwei Momente, die hier im Hintergrund sind. Eine Bemerkung dazu aus ein bisschen einer meta-reflektierenden Schicht. Was die Philosophie an der Stelle als Aufgabe in der Untersuchung von Wissen für sich definiert, ist die Präzisierung und das diskursive Durcharbeiten von Intuitionen, die sich finden im Bewusstsein der Allgemeinheit, wenn sie über Erkenntnis redet. Also es fällt Ihnen nicht schwer und mir nicht schwer, eine zahllose Menge von Beispielen zu finden, wo Sie in das von mir genannte Dilemma reinkommen. Hat er sich das eigentlich vorgestellt oder gibt es das wirklich? Ist das, was der sagt, jetzt entstanden durch eine geistige Veränderungsleistung, oder ist das, was da gesagt wird, strikt orientiert an einem Befund, um Ihnen nur ein im Moment durchaus aktuelles und umstrittenes Thema zu nehmen, die Sex-Gender-Debatte, also wo kommt Geschlecht her, wie verstehen wir unsere Aussagen über männlich und weiblich, ist ein typisches Beispiel, wo Sie ständig auf diesen Typus des Problems kommen, nämlich die beinhart positivistische Auffassung zu sagen, also da schaue ich eben an die Geschlechtsmerkmale, und je nach Geschlechtsmerkmal ist es eben das eine oder das andere. Oder ich schaue auf den Einwand, auf den Meldebogen oder was immer. Und die andere Antwort zu sagen, diese Positivitäten können es nicht sein. Gender und auch sogar Sex sind in einer gewissen Weise konstruiert. Also im Extremfall wird dann darauf hingewiesen, dass es durchaus Zweifelsfälle gibt von Kindern, bei denen die Ausprägung der Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig ist und in den in den Fällen dann in den Körper eingegriffen wird, um auf der Grundlage bestimmter Entscheidungen, spontan subjektiver persönlicher Entscheidungen, eine Festlegung des physischen Geschlechtes zu treffen. Gender, also Sex Change ist natürlich ein anderer Punkt. Also Sie finden das überall, und der Typus von Problem, den die Philosophie an dieser Stelle aufgreift, was man sozusagen als Erläuterung für diese Form von Tätigkeit sagen kann, ist, wir lassen uns nicht auf die einzelnen Probleme ein, sondern wir lassen uns ein auf die Schwierigkeiten und Chancen, die sich mit diesem Typus von Gegenüberstellung, eben von, wie es eben heißt, selbstbestimmender Subjektivität und externem Zwang sich ergeben. Der externe Zwang ist das positivistische Moment, und die selbstbestimmende Subjektivität ist das spontane Moment. Sie wissen vermutlich, dass es bei Kant diese zwei Stämme gibt, die Rezeptivität und die Spontaneität, die Sinnlichkeit und der Verstand. Das baut genau darauf auf, das greift das auf, und die interessante Frage bei Kant, die hier im Hintergrund steht und die McDowell aber produktiv aufnimmt, ist jetzt die Frage, wie geht das zusammen? Und seine Sichtweise der Dinge ist gekennzeichnet durch die positivistische Tradition insofern, als er auf Quine und zu einem gewissen Sinn auch auf Davidson zurückgreifend, da sehen Sie schon, das ist das Moment von mehrfach geschichteter Textualisierung. Also er zitiert Leute, die zu diesem Ding etwas gesagt haben und damit ein Problem gestellt haben, auf das er jetzt eine weitere Einstellung und Antwort versucht, von der er hofft, dass sie weiterbringt. Und dieses Problem ist das folgende: Welche, gesetzt den Fall, wir sind Personen, die selbstbestimmt handeln können, also die an bestimmten Stellen in der Lage sind, aus eigener Verantwortung und mit Hilfe ihrer eigenen Urteilsfähigkeit also Sätze zu formulieren, die einen Geltungsanspruch haben, also eine Behauptung zu riskieren und diese Behauptung, eine Behauptung über die Welt in dem Fall, zu riskieren und diese Behauptung auch vertreten zu können mit Argumenten. Gesetzt, wir sind solche Personen, die in der Lage sind zu argumentieren, sagen wir es mal sehr, sehr, sehr allgemein. Das ist der Teil des Umgehens mit Gründen, der hier noch dann eine Rolle spielen wird. Wie soll man dann den anderen Teil dieser Dualität konzipieren, der offensichtlich nicht darin besteht, dass da Gründe im Spiel sind? Also wenn ich mich hier anschlage oder wenn das Mikrofon nicht funktioniert, dann schlage ich mich nicht an, und das Mikrofon funktioniert nicht deswegen nicht, weil das Mikrofon einen Grund hat, nicht zum Funktionieren. In der Formulierung kann man es mit dem Mikrofon eigentlich ganz gut auseinander dividieren. Nicht? Das Mikrofon geht nicht, und das ist ein Faktum. Die Redeweise, die mir jetzt gerade entschlüpft ist, zu sagen, das Mikrofon hat einen Grund dafür, dass es nicht funktioniert, beleuchtet schon sehr gut, dass darin ein Übergriff im neutralen Sinn jetzt, meiner konzipierenden Tätigkeit über die Welt der Maschinen an der Stelle stattgefunden hat. Dieser Übergriff ist so zu charakterisieren, dass ich das Mikrofon eingebettet habe, eingebaut habe, in einen Zusammenhang, in einen Praxiszusammenhang, Praxis- und Technik- und Argumentationszusammenhang, in dem ihm Gründe zugeschrieben werden, dafür, dass es nicht funktioniert, aber diese Gründe liegen nicht an dem Ding, an dieser Materialität. Genauso wenig hat die Sonne einen Grund, aufzugehen in der Früh. Der Grund ist sicher nicht, damit ihnen das Licht aufdrehen muss oder so. Nicht? Die Sonne funktioniert oder funktioniert nicht in einer Art und Weise, oder die Kante, die Tischkante hat keinen Grund, die Tischkante hat keinen Grund, mir im Weg zu stehen. Die steht mir schlicht im Weg. Also das ist der Typus von Input, der sich natürlich immer mit Rezeptivität verbindet. Rezeptivität heißt ausgesetzt sein bestimmten Inputs, die man nicht verwalten kann, die sich entziehen der eigenen Planungsarbeit. Also wenn jemand sagt, wenn mir jetzt jemand sagt, du hast dich nicht umsonst hier an diesem Tisch angestoßen, weil der steht nämlich aus einem Grund da, nämlich der soll blockieren, dass du dorthin gehst, dann ist das Gegenbeispiel, siehe Mikrofon, dann hat diese Form von Einfluss auf die Rezeptivität der anderen Person, hat einen Grund, der sich ergibt aus dem argumentativ-diskursiven Kontext, aber wenn es einfach nur da steht, gibt es einen solchen Grund nicht. Und die Frage ist nun, das ist der Punkt, wo der McDowell attraktiv und impulsgebend gewirkt hat. Die Frage ist nun, wie können wir uns vorstellen, dass Impulse, die nicht die Art von Gründen haben, uns zu irgendwas bewegen, die wir doch Wesen sind, die mit Gründen operieren. Also solange wir nicht mit Gründen operieren, kann man sagen, stellt sich das Problem nicht so, ich weiche halt dem Tisch aus, weil ich mich nicht anhauen möchte. Ja? Das gibt es ja auch. Es gibt ja vielfältige Constraints, sinnliche Constraints, auf die man so reagiert, dass man sich arrangiert. In dem Fall, in dem wir kantisch, traditionell uns selbst als Wesen verstehen, die von Gründen geleitet sind, gibt es dieses Skandalmoment, das darin besteht, dass man sagt, bist du in deinen Gründen jetzt abhängig, um zu einer Erkenntnis zu kommen, von etwas Äußerem. Das heißt, wenn dir, um es also mal ganz drastisch zu sagen, du hast bestimmte Gründe, um die es sinnvoll erscheinen lassen, dass du dir jetzt die Zeitung kaufst, aber es hat dir jemand das Geldtaschel gestohlen. Das heißt, dieses Faktum, oder du hast es verlegt oder sowas ähnliches, und das Stehlen ist es nicht, es ist nicht da, das Geldtaschel, dann ist diese Tatsache, dass du jetzt kein Geld hast, ist ein äußerer Constraint dafür, der dich hindert daran, das, was du selber als wünschenswert erkannt und beschlossen hast, umzusetzen. Das heißt, das ist ein Constraint von Freiheit. Und ist es jetzt so, dass Erkenntnis so aufzufassen ist, dass man in seiner eigenen Begründungs- und Erkenntnistätigkeit immer wieder anstößt an das Faktum Brutum, an die rohen Fakten, die halt einfach also den Rahmen bilden für unser Sinnesvermögen. Also das, was über unsere Sinne reinkommt, würde alles außerhalb des Bereichs von unserer Argumentativkraft und Freiheit sein. Und wenn das so ist, wie können wir dann noch sagen, dass wir wirklich frei sind? in der, im Umgang mit solchen Beschränkungen. Das ist eine Fragestellung, die der McDowell in Mind and World zum Beispiel gegen den Davidson kehrt und sagt, in dem Maße, in dem unser Erkenntnisvermögen, und das heißt eben auch inklusive unserer sinnlichen Fähigkeiten, in dem unser Erkenntnisvermögen nur charakterisiert wird als etwas, was auf Kausalreize reagiert, also das ist das Anstoßen an der Kante und so ähnlich, wenn unsere Sinnlichkeit, also nur die Affektion zum Beispiel der Sehnerven und so weiter ist, dann ist die Rolle, die unsere Sinnlichkeit im Erkenntnisprozess spielt, im Prinzip nur die von Kausalität, von äußerer Verursachung, und zwar ist das dann vergleichbar, wie dass ein Dachziegel runterfällt. Also das Runterfallen eines Dachziegels, speziell wenn er mich trifft, ist sicherlich eine Beeinträchtigung oder zumindest eine Affektion meines Sinnesapparates. Aber dass der Dachziegel runterfällt, trägt nichts zu meiner Erkenntnis bei. Wenn ich auf kantianische Art und Weise Erkenntnis als ein Koprodukt zwischen Rezeptivität und Spontaneität beschreibe, dann muss ich die Rezeptivität anders beschreiben, als statt dass der Dachziegel runterfällt, werden meine Sehnerven gereizt, weil das ist im Prinzip dasselbe. Also wir können, das ist jetzt der langen Rede kurzer Sinn, wir stehen vor der Aufgabe, die Rolle der Rezeptivität als einer notwendigen Rolle, weil wenn wir die weglassen, dann sind wir in der selbst ausgedachten Fantasiewelt, wo wir keinen Konstrainz unterliegen, nicht? Aber überhaupt keinen Konstrainz unterliegen, nur das eine zu betonen, ist auch nicht erwünscht. Wir brauchen eine richtige Art und Weise, umzugehen mit der Tatsache, dass wir sinnlich rezeptive Wesen sind, die aber ihre Rezeptivität nicht einfach als unterliegend Kausalbeziehungen verstehen sollen. Und also das ist ein Thema, das der McDowell der Debatte, der Peer-Debatte quasi vorlegt, und er legt es vor mit einem Doppelverweis auf Kant und Sellers. Also das ist ein typischer philosophischer Zug, ein so ein Problem zu nehmen und aus der Interpretation von vorhandenen Texten, vergangenen Texten, Inspirationen zu gewinnen, diesen Typus von Problem aufzurollen und vielleicht auch zu klären. Also das hat etwas damit zu tun, dass es also zumindest zwei Punkte diesbezüglich anzumerken gibt. Das eine, dass dass es in der Philosophie Leitfiguren gibt, die über die Jahrhunderte hinweg akzeptiert werden. Das macht man so in der Philosophie. Also in der Geschichte, in der Kunstgeschichte ist es auch nicht anders. Man kann natürlich gegen den Strich operieren, aber in der Kunstgeschichte werden Sie erwarten, dass Sie was über Tizian und über Bröchel und über Praxiteles hören. Das hat was zu tun mit der Art und Weise, wie unsere Kultur aufgebaut ist. Wenn Sie in der Kunstgeschichte nur über lauter Leute reden, hören, deren Namen Sie noch nie gehört haben und die in keinen Museen hängen, die Sie je besucht haben, dann sind Sie, sagen wir, in einem sehr alternativen Kurs da rüber. Und das muss nicht die Kunstgeschichte sein, es kann auch das Filmmuseum sein. Also Sie werden auch nicht ins Filmmuseum gehen auf Dauer, wenn da lauter Home-Movies aus den 60er Jahren gezeigt werden, über Jahre hinweg. Das heißt, Sie wollen da diese Art von Highlights. Also einerseits ist die Disziplin so aufgebaut, dass es diese Leitbilder gibt. Und zweitens ist sie auch, also zumindest in ihrer deutsch-kontinentaleuropäischen Ausprägung, so aufgebaut, dass diese Leitbilder so einen ein Siegelcharakter haben, einen Gütesiegelcharakter haben, dass das Autoritäten sind, dass, wenn da sagt, Kant hat das gesagt, dass das das eigene Argument verstärkt. Denn das kann man beim McDowell jetzt sehr schön sehen, was er da macht. Er hat im Prinzip hat er eine Idee, wie sollte man die beschreiben? Im Prinzip ist seine Idee die, dass er sagt, wir sehen die Sache falsch, wenn wir die sinnliche Empfindlichkeit herausnehmen, diesseits lassen des Raums der Begründung. Wenn wir uns als sinnliche Wesen einfach sozusagen nur als Reizreaktionsapparate verstehen, dann werden wir das Problem nie lösen. Was wir tun müssen, ist zu sagen, wir sind sinnliche Wesen, die kausalen Bedingungen unterliegen und die in der Lage sind, diese kausalen Bedingungen mit zu integrieren in unser Selbstverständnis und in unseren Gebrauch von Aussagen und von Sätzen. Das heißt, wir bauen die Kausalabläufe ein, wir finden eine Möglichkeit, die Kausalabläufe zu integrieren in unsere Argumentationsverläufe, wie zum Beispiel mit der Kante. Das waren ja gerade meine Beispiele. Ein Grund für das Nichtfunktionieren des Mikrofons, ein Grund dafür, dass ich mich jetzt da angehaut habe, ein Grund dafür, dass ich mich angehaut habe, ist, dass ich nicht hingeschaut habe. Das ist ein Grund, das heißt, dass ich nicht hingeschaut habe, ist eine Begründung, die jetzt als Begründung nicht zurücknimmt, dass das der Vorgang, an dem ich mich, wo ich mich also angestoßen habe, nicht etwas von der Art des Grundes ist. Also wir sind als Erkennende solche Wesen, die sinnliche Affektion in Gründe, in Grundkontexte mit einbauen, ohne damit zu leugnen, dass Sinnlichkeit und das, was uns die Sinnlichkeit gibt, nicht nicht von der Art von Gründen ist. Das hätte er sagen können. Und wenn er das ein bisschen schöner vielleicht, als ich das jetzt gesagt hätte, dann hätte er keinen so großen Auftritt gehabt. Der Auftritt, den er hat, das ist eben ein Teil der Best Practice jetzt dazu, hängt damit zusammen, dass das ein urkantianisches Motiv ist, dass er an dieser Stelle aufgreift und in seiner ganzen Würde für die gegebene Diskussion wieder belebt. Und das ist etwas, was er hier, er zitiert sozusagen hier aus, er nennt es den kantischen Leitfaden und er zitiert es aus der Kritik der reinen Vernunft. Ich sage es Ihnen mal jetzt in der kantischen Betrachtungsweise, das hängt also im kantischen Zitat, das hängt auch wesentlich mit der Art und Weise zusammen, wie in der Philosophie in dieser Tradition Erkenntnis Arbeit geleistet wird. Es ist zum Beispiel wirklich wichtig, dass Sie jetzt das lesen, was Sie nicht verstehen, wenn Sie es das erste Mal lesen. Also natürlich könnte ich jetzt Ihnen hinschreiben, was das heißt. Ja? Ich könnte eine Formulierung bringen, die jeder relativ schnell findet, aber das wäre so ähnlich, wie wenn Sie von einem Stuhl, der im Museum steht, die ganzen Ornamente wegschlagen und sagen, ja, das Wichtige am Stuhl ist, dass man sich hinsetzen kann. Dieses ganze Drumherum, das brauchen wir doch nicht. Das es kann sehr ärgerlich sein, die vielen Ornamente. Vielleicht haben sie keinen Platz in der Wohnung dafür. Aber die Rolle des Museums ist nicht die, die Ornamente dort wegzuschlagen. Ganz im Gegenteil, es sind keine Ornamente. Also die Betrachtungsweise überhaupt, die Betrachtungsweise, das als Ornamente zu betrachten, ist ja, wie wir wissen, eine, die durchaus auch geschichtsbezogen ist. Das heißt, wenn Sie sich in diese Terminologie jetzt beginnen hineinzulesen, dann ist das zu verstehen als ein Rückgriff, als ein Sichvergewissern einer zielgebenden, normgebenden Tradition, in der dieses Problem steht. Und das ist selbst also ein Teil des Effektes, der hier beabsichtigt ist. Darum also, was schreibt Kant? Dieselbe Funktion, welche den verschiedenen Vorstellungen in einem Urteile Einheit gibt, die gibt auch der bloßen Synthesis verschiedener Vorstellungen in einer Anschauung Einheit, welche allgemein ausgedrückt der reine Verstandesbegriff heißt. Also die Funktion, von der er da redet, ist der reine Verstandesbegriff. Und die Kurzform ist jetzt die, es gibt einen reinen Verstandesbegriff und dieser reine Verstandesbegriff gibt einerseits den Vorstellungen im Urteile Einheit und dann gibt er auch der Synthesis der Vorstellungen in der Anschauung Einheit. Das ist die Aussage, die hier gemacht wird. Und um das zu verstehen, muss man natürlich jetzt ein bisschen zurückgreifen auf die Konstruktion der Kritik der reinen Vernunft. Sie haben die Synthesis von Vorstellungen in einem Urteil. Das hatte ich kurz vorher angesprochen. Das ist das, was passiert beim Argumentieren. Sie nehmen bestimmte Bestandteile von, sagen wir es mal modern und sprachanalytisch, von Sätzen, Satzbestandteile, die eine bestimmte Bedeutung haben, nehmen sie zusammen und synthetisieren es in einer Behauptung, machen daraus einen Satz, der für sie einen Wahrheitsanspruch impliziert. Das ist eine Einheit. Das ist die Einheit des spontanen, der Freiheit des Menschen zugänglichen Argumentierens. Und was Kant jetzt sagt, ist, diese Einheit durch die reinen Verstandesbegriffe, diese reinen Verstandesbegriffe, die haben jetzt nicht nur eine Funktion im Urteil, sondern die haben schon eine Funktion in den Anschauungen. Das heißt, Anschauungen sind das, was der Input des Urteils ist. Das ist ihre Angewiesenheit auf sinnliche Information. Und diese Sinneseindrücke sind das. Diese Sinneseindrücke sind selbst schon synthetisch. Die sind in einer Weise zusammengefasst. Also sie ertrinken nicht in mehr von Sinneseindrücken. Sie haben, wenn Sie so eine Situation wie die Wahrnehmungssituation hier sehen, dann könnten Sie das erste Beispiel, das ich genannt habe, sozusagen von der Behauptung, ich behaupte, hier sitzen 12 Leute, wäre eine Behauptung, die voll durch die Synthesisleistungen eines Urteils gegangen ist und die wahr oder falsch sein kann. Aber bevor ich dazu komme, zu sagen, ich behaupte, hier sitzen 12 Leute, bin ich nicht ertrunken im Meer der Sinnlichkeit, sondern ich habe zum Beispiel so ziemlich klar umrissene Blobs, die hier sitzen. Und diese Sinnesreize, die ein Scanner, nicht, die ein Musterscanner genauso auch herausfinden würde, wobei man dazu sagen muss, nicht, ein Musterscanner ist an der Stelle ein gutes Beispiel, weil wenn ich da einfach ein Foto mache und das Foto scanne, dann ist im Begriff des Fotoscannens ist nicht klar, ob der nicht glaubt, dass die Uhr dort oben ein Gesicht ist. Ja? Das heißt, dass hier Einheiten sind, die man rausscannen kann, die man definieren kann, ist schon eine Synthesisleistung. Es ist sozusagen eine, es kommt da schon, um es an der Stelle zu sagen, eben eine Einheit. Es wird eine Einheit wird produziert. Die Einheit zum Beispiel der visuellen Erscheinung der Leute, die hier sitzen. Diese Einheit ist aber nicht die Einheit des Urteils. Das ist eine Einheit, die in der Sinnlichkeit schon drinnen ist und die sich unterscheidet von einem ohne Einheit auf mich einströmenden Wirrwarr von Inputs. Also diese Form von zwei Doppelfunktionalität der Einheit innerhalb des Urteils und innerhalb der Sinnlichkeit. Das beleuchtet der John McDowell, und das ist jetzt die von Kant signierte Art und Weise, sagen zu können, dass, wie ich es vorher gesagt habe, unsere Sinnlichkeit, sofern sie Teil unseres Erkenntnisvermögens ist, auch schon unter dem Einfluss von Einheitsstiftung steht, obwohl das nicht die Einheitsstiftung ist, die wir im Urteil verwenden. Also McDowell formuliert das so: Kants Leitfaden ist, dass die Arten der Einheit, aufgrund deren vielfältige Verwirklichungen repräsentationaler Fähigkeiten im sinnlichen Bewusstsein in einer einzigen Anschauung zusammenhängen, da sie einem Subjekt die objektive Realität präsentieren, dieselben sind wie die Arten der Einheit, aufgrund deren vielfältige Verwirklichungen und so weiter, obwohl, also, wie spät ist es? Ich glaube, ich lasse das mal für die nächste Vorlesung. Das ist, wenn Sie das jetzt beginnen zu lesen, also mindestens so kompliziert formuliert oder komplizierter formuliert wie das dort oben. Es heißt dasselbe. Vielleicht ist es am günstigsten, das zum Einstieg zu machen, das nächste Mal sich das ein bisschen genauer anzuschauen. Danke. Thank you.